Sag mal, Jüran, welches Komposit benutzt du eigentlich?
Ja, also wir verwenden Amaris
Amaris.
von Voku.
Ist es das mit der Werbung, dass da wirklich nur Keramik drin ist?
Ist eine gute Frage. Ich denke schon.
Und bist du zufrieden?
Ja, ich finde es nicht schlecht. Ja, aber also ich hatte vorher, ich hatte schon Ceram X, hatte ich, das fand ich eigentlich, fand ich gut. Und dann hatte ich, Grandio fand ich besser, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, ich bin auch so ein bisschen, warum ich Amaris nicht so, oder ich finde es nicht schlecht, aber was es mir angenehmer machen würde, wäre, wenn ich es aus Kapulen hätte. Und wir haben es aber eben, naja, dass du es in diese kleinen Gläschen reingefüllt kriegst, weißt du? Dass du es dir aus dem Napf sozusagen nimmst.
Oh mein Gott, meinst du diese riesigen Spritzen, wo du es rauspulen darfst, oder?
Naja, du kriegst es dann rausgepult, deine Helferin pulte das raus und packte das in so ein lichtdichtes Schälchen sozusagen.
Also, ich meine, RKI-mäßig super. Nee, wir hatten
Ja.
auch bei HI hatten wir erst das Set auch mit diesen riesigen Kompositspritzen, die ja teilweise in den Kompositofen bei uns gehaut wurden.
Okay.
Und ich sag mal, das hält kein Komposit lange durch.
Okay.
Das letzte Mal gekrümelt, haben wir dann irgendwann nur noch wurzelnde Kanäle damit verschlossen, die wir
Okay.
wieder aufgebohrt haben, um es loszuwerden. Nee, aber ich habe ja 2 Jahre mit Venus Diamond
Ah ja, das kenne ich auch,
gearbeitet. Da war ich eigentlich ziemlich zufrieden in der Assistenzzeit, aber dann bei meinem Wechsel hatten wir dann für alle sichtbaren Sachen, also
ja.
Zahnarztfüllung und Frontzahnfüllung, nehmen wir HRI. Das war Nini Composite. Das,
Von welcher Firma ist es?
das wird in Deutschland vertrieben von Loser. Und der Hersteller ist Minicerum, also
Minimal.
eine italienische Firma. Aber
Ah,
lustigerweise,
sie.
wenn du auf die Packung raufpackst, der Composite-Hersteller an sich ist wieder eine deutsche Firma.
Achso, ich dachte, jetzt steht doch Made in Taiwan.
Nee, nee. Ist auch lustig, hier bei Cosmodent sagen die ja auch, der Buddy Momper sagt, ja, wir haben Chemiker in Deutschland, die nach unseren Vorstellungen die Komposite zusammenstellen.
Ja,
Ja.
schon klar, ne?
So, sehr. Nee, aber und für Seitenzahnfüllung haben wir eigentlich nur
Amalgam.
das Zahnpaar.
Nee, warte, Amalgam nehmen wir nicht mehr, Gitz.
Fertig ist die Kapsel.
Ey, ich wäre voll aufgeschmissen, wenn ich habe im Studium das letzte Mal Amalgam gemacht und glücklicherweise seitdem nie wieder. Wenn jetzt einer ankommen würde, ich sollte Amalgam machen, ey, das wäre, glaube ich, die schlechteste Füllung ever.
Ja, ich sag mal, ich glaube, man kann richtig gute Amalgamfüllung machen,
Ja, das ist auch per se nicht schlecht,
aber es lohnt sich nicht. Ich habe in der Assistenzzeit ja noch Amalgamfüllung gemacht und
Amalgam-Schrubber.
ja, nee, so mit brünieren und nächsten Tag einschleifen mit Einschleifprotokoll, Brownie, Greenie und Super Greenie und dann waren
Wow.
die silber wie nix.
Aber wobei die dann echt geil sind, muss man sagen. Also wenn du
Ja.
die mit so einem, also wirklich hier so nach Lehrbuch machst, sind die ja schon, also schlecht
Ja.
ist das nicht, ne?
Ja, obwohl ich habe ja mal mit einer zusammengearbeitet, die in Hamburg studiert hat. Und die meinte richtig, die haben das richtig mit Berggrün Winkelstück gemacht. Also ein Ding, dass das dann
Ja.
automatisch so kondensiert,
Okay.
maschinell. Und die meinte, die werden dadurch richtig geil. Aber es macht doch keiner. Und ich glaube, es ist effektiv.
Na.
Ich meine, bezahlt ja auch kein Mensch eine richtig schöne Amalgamfüllung.
Ja, das
Ja,
stimmt, das
ist schon
stimmt.
eine Kunst und ich glaube, wenn sie richtig schön poliert, brüniert sind und alles, ist es schon super. Aber effektiv bin ich froh, dass ich die nicht mehr machen muss, weil es kommt einer, oh, ich will die Kassenfüllung. Weißt du, dann irgendwie so, ne, hast du mir nicht zugehört? Bei dem Defekt, den kann man gut mit Komposit lassen oder man wartet noch eine Weile, damit man genügend Platz für Amalgam hat. Denn bevor ich jetzt nach Black noch 2 Millimeter mehr weghaue, damit es auch schön.
Wobei das sage ich immer, also das sage ich mal bei mir, den Patienten, warum ich das nicht machen will, weil ich nicht einsehe, für irgend so ein blödes Material noch mehr vom Zahn wegzuschleifen, damit dieses Material dann da reinpasst und hält. Das ist auch so, weiß ich nicht.
Ja, und das Krasse ist, was ich öfters sehe, sind diese kleinen, fiesen Mini-Cracks an Amalgamfüllung. Okay, die können auch an anderen Füllungsmaterialien auftreten, aber ich finde, bei Amalgam ist es gehäuft. Ich habe mal auf dem Dental Online College war ein interessanter Bericht, weil es immer dieses Ding gibt, ja, aber Amalgamfüllungen halten ewig, ohne null, mit 0% Bond Strength und weiß ich was okay. alles. Und gerade Amis stehen ja voll auf die Dinge.
Ja.
Ja. Aber die haben da mal richtig eine coole niederländische Studie gemacht, wo richtig drin war, dass der Break-Even-Point so nach 8 Jahren ist. Nach 8 Jahren gewinnen die Komposite.
Okay.
Ja, das fand ich spannend, weil wenn Fehler bei Composite auftritt, ist er in den ersten 2 Jahren
mhm.
ja, und nach 8 Jahren häufen sich die Höckerfrakturen beim Amalgam.
Mhm.
Ja, das kann man sich sagen, bis dahin ist die schlechte Kompositfüllung. Aber ich meine, ich mache alle meine Komposite mittlerweile nur noch unter Kofferdamm, auch die Zahnhaltsfüllung, deshalb,
mhm.
ja, ich sag mal, Zahnhaltsfüllung ist ein Problem, aber da muss man dann nochmal separat drüber reden.
Mhm.
Ja, aber Fazit ist, was bei, um dann auf das Composite-System spezifisch mal zu kommen, HI ist ja so ein bisschen so ein Over-Aesthetic Composite, so nach dem Motto.
Okay.
Es hat schon krass viel, das Wichtigste ist ja eigentlich bloß, und das mochte ich bei Venus Diamond, die hatten 3 Dentinfarben, so eine richtig hochchromatischen, so dass man dann wirklich das Dunkle ausblocken kann.
Mhm.
Und dort gibt es ich sage mal 6, aber es stimmt nicht. Es sind, glaube ich, 8 Dentinfarben hat
okay.
Vanini und 3 Schmelzfarben. Ja, aber das Coole zum Beispiel ist ja auch, dass er einfach nur 3 Schmelzfarben hat, also wirklich alter Schmelz, ganz junger Schmelz und das dazwischen.
Mhm.
Ja, also es ist UE 1, 2 und 3. Mittlerweile nutze ich fast nur noch das UE 2 und ganz, ganz selten das UI3.
Mhm.
Ja. Der Fehler ist ja häufig, dass du zu viel Schmelzmasse nimmst. Das ist so der Klassiker, den ich auch irgendwie gefühlt überall sehe, wenn das Komposit so schön grau schimmert, da weißt du genau einfach keine, ich meine, keine dunklen Dentinfarben da oder irgendwelchen halbopaken Massen. Das ist, finde ich immer schade, dass dann da, also es ist ja auch relativ einfach, du kannst ja auch einfach bei dem Vanillesystem das fast das dunkelste nehmen, das UD6, und dann machst du halt die Schmelzschicht ein bisschen prominenter.
Mhm.
Ja, aber dann gibt es ja noch irgendwelche Effektfarben darin, irgendwie Intense White, Milky White und dann noch was anderes, also die habe ich kaum gesehen. Ich finde, es ist einfach mit einer weißen Wahlfarbe sich das zurechtzumalen. Aber was cool ist, ist das OBN, das ist so opak Blue Medium oder nee, nicht Medium, aber es ist so ein bisschen dieser Halo-Effekt und das habe ich jetzt erst im Prinzip diesem Jahr, also es ist noch 2016, angefangen zu nutzen und das ist schon geil, dass du da mit den Halo so richtig geil, also so richtig so ein ganz transparentes blaues Komposit.
Mhm.
Ja. Ja. Und das macht schon Spaß, damit zu arbeiten. Das Lustige ist manchmal, die Röntgenbilder, wenn auch so eine richtig so eine Schmelz Wand aufbaust und später mal ein Röntgenbild machst, die Schmelzwand ist wirklich ganz anders, ganz andere helle Röntgenopazität als der Rest.
Okay.
Ja. Ja, und aber man muss schon sagen, dass wie erwärmt es, damit es weicher ist. Bei den Schmelzkompositen vom Vanini brauchst du das auch.
Wie erwärmt ihr das und womit?
Wir haben diesen Micerum natürlich. Meine Chefin hat, wenn sie sich was holt, holt sich alles von einem Kompositofen. Und eigentlich gibt es da 2 Stufen. Ich glaube, das eine ist irgendwie 36 Grad für Komposit und das andere ist für 40 oder 50 Grad für Zementieren. Wir nehmen immer die 50 Grad, weil es dann noch weicher ist.
Ja. Wobei das ja echt schon, jetzt ganz schön, würde ich sagen, professionell.
Ja, ist sehr freaky. Also man kann sich sehr drüber streiten. Ich habe ja auch mal so einen Online-Kurs gemacht und hat der Burr gesagt, scheiß auf Erwärmen, also zwischen den Zeilen, nimm lieber ein viel weicheres Komposit, das besser für dich passt. Ja. Hat er auch recht. Also ich meine, der Frankenberger sagt ja auch immer auf seinen Fortbildungen, Vanini nimmt auch 1.000 Euro für einen Zahn.
Ja, recht hat er, das sagt er wirklich.
Ja. Ja. Also so, ja, ich könnte eine für 1.000 Euro eine Krone machen, die perfekt wie der natürliche Zahn sein, oder für 1.000 Euro eine Kompositfüllung. Und bei dem einen müsste ich 60-70% wegschleifen vom Zahn, bei dem anderen gar nichts. Was nehmen Sie? Und das ist auch so geil. Also, ich glaube, ich nehme das Komposit.
Ja, na gut, ja, der weiß natürlich auch wieder. Ne? Aber wenn man jetzt so jetzt nicht das nimmt vom Vanini, dann was wäre so, dann das Venus war so deins, was du so...
Ja, das fand ich cool.
Oder noch was? Noch
ja, eins? Ich meine, im Seitenzahnbereich nehme ich ja im Prinzip zurzeit Oder andersrum. Als ich in der Praxis war, hatten wir nur für Seitenzähne A1 Komposit.
Okay.
Ja. Und vorher war das immer so, da habe ich sogar für den Seitenzahnbereich ausgewählt, welche Farbe könnte das sein? Ist es ein A3 oder
weiß ich was?
Ja. Ich habe dann irgendwie gesagt, nee, ich will wenigstens A3 haben, das ist so meine Standardfarbe und habe alles in A3 gemacht. Aber ich wusste schon irgendwie, es ist okay. Ja, natürlich hat man das Problem, dass es auch so ein bisschen zu transluzent ist und nicht so hammermäßig aussieht. Ich meine, okay, wer sieht es schon beim oberen Sechser? Ob die,
das ist ja natürlich generell die Frage auch, ne? Das ist natürlich auch Geschmackssache vom Zahnarzt meistens.
Ja, aber das macht man ja immer für sich selber. Richtig, aber mittlerweile nehme ich immer noch das Tetric A3 einfach aus Praxisorganisationsgründen. Mhm. Aber was ich total geil finde, ist mittlerweile ein Flow, und zwar das GC Universal Flow, also FLO, oder Genial Universal Flow, grauenvoll. Ja. Jedenfalls in der Farbe CV, die einfach zervikal ist, einfach ein ganz dunkles, also ähnlich wie das UD6.
Mhm.
Ja, und damit mache ich den Dentinkern, und dadurch, dass das Tetric A3 ja noch relativ hell ist, habe ich dann die dunkle Farbe von unten aus dem Dentinkern, die dann durchscheint, und dadurch sehen die besser aus. Und ist natürlich auch geil. Aber als absolut unterste Schicht, früher habe ich ja dann immer ein BXL genommen, damit ich dann irgendwie den später, falls ich mal jemals wieder reingehen sollte, den Boden erkenne. Aber ich dachte mir eigentlich ist es doch voll doof. Warum nehmen wir extra ein opakes Komposit da unten, bloß damit wir es sehen können? Aber die Lichthärtung von genau an der Stelle ist ungefähr das Dürfste, weil da auch das Licht dann nicht mehr durchkommt.
Schon schlecht, ja.
Und dann habe ich mich mal mit transparentem Flow beschäftigt. Und dann erstmal geguckt, wer hat überhaupt transparentes Flow? Das ist ja Wahnsinn. Es gibt kaum Leute, die transparentes Flow haben. Die sagen dann zum Beispiel, Dentsply sagt die SDR. Ich so, naja, okay, aber ist jetzt irgendwie, da wollten sie ja nicht, dass es so zu transparent ist.
Mhm.
Ja. Und dann gibt es ja noch von Evoclar.
Mhm.
Das eine heißt Trans 30 und dann von Tetric Transparent, wobei das Tetric Transparent immer noch Tick eingefärbt, so milchig-schmelzmäßig eingefärbt ist, und das Trans 30 das hellste von den transparenteste sein soll, aber es ist immer, das ist eigentlich ein Schmelzeffektfarbe, wenn man so will, ist immer noch zu hell. Und nur bei Venus habe ich was gefunden, das heißt Clear, das ist auch so für Schmelzschichten, also ich kannte das ja schon von meiner Venus-Zeit.
Ja, reden wir noch über das Komposit?
Ich könnte jetzt eine lustige Geschichte zu dem Thema erzählen, aber nicht skippen.
Es ist zwar schon spät, aber
es könnte bei anderen Leuten um morgens sein.
Ja, das stimmt.
Ja, ich war schon mal auf der Venus-Messe.
Okay, wir müssen leider abbrechen. Nein.
Nee, das war sehr lustig. Ich bin da kostenlos reingekommen.
Natürlich. Wer mit Venus Füllung macht, der kommt da auch kostenlos rein.
Ja. Ja. Nee, aber jedenfalls Venus, da gibt es interessante Schmelzeffekte. Also eine war Clear und dann Amber, ja, so die so ein bisschen den Halo-Effekt so machen. Und die haben da auch Flows. Lustigerweise steht auf dem Flow, dass man es 20 Sekunden Licht hätten muss. Das steht bei den Venus-Dingern immer drauf, wo ich mir denke, so, aber Leute, ich meine, ist ja gut, dass es draufsteht und 20 Sekunden Sicht ist, aber ein klares Flow, ich glaube, das musst du nicht 20 Sekunden Licht hätten. Ja. Und das ist aber zum Beispiel cool. Also du kannst da richtig, ich mache jetzt die unterste Schicht vom Boden erst mit einem Clear-Flow. Ich meine, man kann sich immer darüber streiten. Der Kretschi sagt zum Beispiel, man braucht keinen Flow.
Ich mache auch immer Flow, ehrlich gesagt. Ich fühle mich, aber ich finde es so.
Ja, ich finde es
natürlich sicher.
Ja, ja. Aber zum Beispiel, ich meine, ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Untersuchungen gibt, außer logischer Menschenverstand, aber ich meine, es ist ja eh Problem in tiefen Kavitäten. Und ich meine, so, wenn die Flow-Schicht drauf ist, dann wird vielleicht noch mal so ein bisschen vom Boden auch noch mitgehärtet. Ja, ja. Und dann bei Endo-Sachen mache ich das übrigens relativ viel, so 2-3 Millimeter dann am Ende rauf. Und obwohl ich einmal revisionsmäßig oder einen Kanal nochmal genommen habe, das ist schon das Fiese, wenn du dann reingehst. Normalerweise siehst du ja, wenn es hell ist, siehst du ja auch eine Farbe. Wenn es dunkel ist, siehst du nur den dunklen Boden. Also alles ist schwarz erstmal. Ja. Okay, da das ein Mikroskopfall war, weil ich ja nochmal einen Kanal neu machen wollte, konnte ich dann irgendwann das Rote von Guter Percher sehen. Und dann war es natürlich geil, weil ich dann wirklich gezielt draufschießen könnte. Sonst suchst du ja immer, beträgst das Weiße ab und musst
noch
so
ein bisschen schützen. Ja,
ja. Ja, aber ich glaube, wenn man nicht weiß, dass es transparentes Flow ist, hat man erstmal richtig Schiss.
Naja, ja, klar, wenn es nicht deins ist, ne? Dann denkst du dir,
Die sollen da nicht rein. Die sollen Schiss haben. Ja. Aber jedenfalls, das finde ich, glaube ich, sehr cool, transparentes Flow. Und im Prinzip habe ich mir das eigentlich nur geholt, weil ich bei dieser Tri-Lamina-Technik, woher ich das ein bisschen geklaut habe mit dem CV-Flow, imitieren die, und das ist jetzt abgefügt, die Dentin-Animal Junction, also die Dentin-Schmelzgrenze, ist ja auch eine Schicht im Prinzip, imitieren sie mit einem transparenten Flow, ja, dass sie erst den Dentinkern machen, denn das und das, obwohl sie bei ihrem System, dass die Biomolation-Leute ja so ein bisschen, das, also das Biomolation-Komposit, wenn man so will, wo das die so ein bisschen gemacht haben, kommt ohne das aus. Durch diese, und es gab auch sowas mal bei dem Vorgänger von HAI, das hieß HFO, die Glas-Connector-Schicht, da gab es ja auch so ein Ding, das du nochmal dazwischen machst, das so ein bisschen so die Dentin-Animal-Junction simuliert.
Also du machst praktisch deinen Dentinkern, dann machst du eine ganz hauchdünne Schicht von diesem Flow und dann
ja, ich sag mal, wenn ich richtig gut drauf bin, mache ich das. Manchmal mache ich das auch aus dem Grund, weil ich weiß, es ist ein transparentes und das CV ist ja auch ein sehr dunkles Dentin und das muss man eigentlich länger Licht härten. Und wenn ich denn, und ich finde es manchmal doof, der Helferin zu sagen, jetzt müssen sie aber jetzt die Schicht jetzt nochmal 20 Sekunden härten, mache ich lieber nochmal eine Schicht transparentes Flow zum Schluss noch und dann weiß ich genau, dass dann jetzt nochmal, weiß ich was, 10 Sekunden gehärtet wird. Ich mache es ja eher so, dass ich den mittlerweile so grob sage, also je nach Kavitätentiefe, aber das, wenn es jetzt eine normale Kavität ist, dass ja das Optimum FL, weiß ich was, 20 Sekunden härten soll, dann mache ich eine dünne Schicht Flow drauf, dann nochmal 20 Sekunden. Und dann habe ich es effektiv so ein bisschen 40 Sekunden gehärtet, hoffe ich zumindest, und kommt dann auf die Kavität an. Also wenn es wirklich so ein Endo-Ding ist, dann sage ich, also, hau drauf und gehe dann kurz raus. Ja, ja, weil es ist ja ein ganz normales Abstandsquadratgesetz und ich gehöre zu den wenigen, die Physik als Leistungskurs hatten.
Ah, ich hatte es mit einem Grundkurs.
Ja, sehr froh. So langweilig gewesen. Na, jedenfalls, meine Lehre war toll. Nee, es ist ein Problem mit der Lichthärtung. Gerade in Endokavitäten, weiß nicht, da müsste man fast eigentlich wieder ein Dualhärten das Komposit nehmen. Aber auch die ich benutzt habe, die haben immer Bladensen produziert.
Wir machen auch immer Dualhärten, also ich nehme immer Rebuilder an der.
Ich habe Philipp von Colten probiert, dann hatten wir Fenestic Core, was irgendwie der Kutkowski für andere Sachen immer.
Da haben wir wieder.
Ja, da ist schon wieder jemand. Ja, ja, ich habe da noch nichts. Und irgendwie mit transparenten Flow ist es gut. Das Gute an dem transparenten Flow von Venus, das CL, dass es auch super krass röntgenopak ist. Also echt, ist eine ganz hellweiße Schicht. Und das Lustige, wenn du ein Röntgenbild von einer Füllung siehst, wo du das CV denn verwendet hast, das ist so eher dentinartig. Und dann machst du da oben nochmal einen Schmelz drauf, also das A3, das wieder relativ hohe Röntgenkapazität hat. Da weißt du genau, die Füllung ist von mir. Ja, aber die Kombination CV mit A3 oder irgendwas ein Komposit, das man hat, das ja alle Komposite sind ja gut. Ist schon eine coole Kombination. Und dann nehme ich ja mittlerweile Malfarben. Ich dachte aber, die braucht man nicht.
Ja, na gut, du machst es auch schon auf einem also guten Level, sag ich jetzt mal. Aber ich denke mal so, die
ein bisschen Spaß darf es ja machen.
Nee, das ist auch super, wenn es dir Spaß macht. Sieht auch schön aus. Aber ich denke mal so, die meisten werden wahrscheinlich zwei maximal, wa? Also ich nehme zwei. Also ich nehme meistens irgendeine Dentinfarbe und dann, oder eigentlich, gut, wenn du das Flow mitrechnest, nehme ich drei und dann
Schmelz. Ja, aber zum Beispiel bei der Dentinfarbe ist ja, da richten sie sich oft nach diesem System. Man sagt dir, wenn du eine A3 haben willst, brauchst du vielleicht einen A4 Body und einen A2 oder A3 Schmelz. Ja, und ich würde ja einfach dann noch dunkler gehen, dass du wirklich dann schaust. Und das, ich habe mir das Vanini-Buch ja durchgelesen, also abgefrickt, immer noch nicht verstanden, aber ja. Und der macht ja dann irgendwie wirklich, überschichtet ja die Dentinfarben teilweise, dass er wirklich seine dunkelste, meinetwegen eine Fünfer in den Kern macht, dann überschichtet es mit einer Vierer und Dreier und baut sich so den Dentinkern auf. Ja, ach, ein bisschen zu kompliziert eigentlich. Deshalb finde ich eigentlich dieses Essentia, die Idee, nur drei Dentinfarben und zwei Schmelzfarben, relativ clever.
Ja, ist überschaubar auch. Kannst ja nicht hier 50 Farben, da haben dann noch 30 Malfarben. Also ich meine,
das ist auch von Lagerkosten, ist es super, super ätzend. Ja.
Und du brauchst die richtige Klientel, ne? Wenn du jetzt schon, also das kannst ja, das dauert ja dann auch wahrscheinlich eine Weile, ne?
Ja, was heißt Klientel? Ich meine, es kostet, die Zeit kostet ja bloß und die
musst du
irgendwie berechnen. Aber am Ende ist es ja, sind die Leute teilweise unzufrieden mit ihren Kompositen, die können das bloß nicht artikulieren. Und wenn du dann einfach den einen Zahn irgendwie gut hinbekommen hast und die, dann checken die das auch und wollen dann teilweise die anderen auch verändert haben. Mhm. Ja, das ist ja auch das, ich meine, das Problem ist manchmal, dass die Leute, dass sie so ein bisschen so drauf geeicht sind, Kunststoff kostet doch in der Front nichts. Ja,
das stimmt.
Wo ich mir denke, so einschichtig, einfarbig steht da in der Regel so, einschichtig ein Composite, was soll das sein? Bulkfill, dass es damals noch nicht gab, als die richtig. Ich war vorhin ein bisschen Bulkfill. Das ist ja so.
Sehr schön.
Hat ja grau eine neue, ganz neuen, wie soll ich sagen?
Na, das sieht schön aus.
Ja, ne? Das ist ja fast schwarz, das Composite. Hey, ich habe schon Praxis kennengelernt, die haben auch ihre Kassenkomposit oder nee, Kassenfüllung in der Front auch mit Zement gemacht.
Boah.
Da steht ja nur plastisches Füllungsmaterial. Das,
echt?
Ja, oder vielleicht Kunststoff, aber Kunststoff gibt es ja nicht in der Zahnmedizin. Was ist denn das? Panamid, Panadur. Also, ja, wir müssen auch alle helfen.
Pattern.
Ja, ich meine, bei einfarbig einschichtig kannst du Pattern nehmen.
Ja, schönes Rot, oder?
Ja, schönes Rot. Ach, sie wollen eine rote Füllung, ja.
Komm, das macht man bei Kindern auch. Also,
jetzt der Twinkie
Star. Ja, genau. Ja. Das ist halt Twinkie Star für den Erwachsenen.
Ich habe letztens auf einer Messe auch gesehen, dass die Kinder Rainbow Flow hatten.
Ah, das, na gut. Nee, aber also du hattest jetzt gesagt, dieses HR, Venus. Ich hatte HRI, gesagt, genau. HI, Ceram Grandio hatte ich und.
Ja. Ceram habe ich auch einmal benutzt. Und das
hatten wir in der Uni. Ich fand, das war eigentlich das ist ein solides System, fand ich.
Ja. Die, an der Uni hatte ich Tetrig. Tetrig ja, ist, okay. Ja, fast eigentlich, Tetrig ist eigentlich ein Tick zu fest. Ich meine, deshalb bin ich ganz froh, dass wir das auch erwerben.
Okay. Ja. Aber generell wäre vielleicht nochmal Applikationsform. Also ihr habt aus der Kapule.
Ja, und alles so Kapseln, ja. Ich finde, ja, dadurch, dass wir es erwärmen, ist es natürlich sonst super doof.
Ja, okay, gut. Das ist, kommt jetzt noch dazu. Aber generell wird es da auch schon eher, also ich finde Kapulen wesentlich besser. Ich würde es auch so.
Ja, also.
Auch von der Menge her, ne?
Super easy. Außerdem kannst du es dann auch theoretisch auf die Zimmer aufteilen oder so, dass du sonst, ich meine, mit diesen Spritzen sollen irgendwie viel billiger sein.
Ja, ich finde das Problem einfach, dieses Billiger, das relativiert sich ganz schnell, weil die Helferin eben nicht, naja, du schmeißt, also bei uns ist das so, und das ist wahrscheinlich nicht die Ausnahme, du kriegst halt einen riesen See von Komposit, egal wie groß die Kavität ist, und die Hälfte davon schmeißt du immer weg.
Ich bin, also das ist eigentlich ich finde es so. Ja so lustig, wenn ich Komposit aus der Kapsel nehme, das ist ja immer die gleiche definierte Größe, denke ich, nehme ich mir wenig raus und dann packst du auf die Zahl, ist immer noch riesige auf.
Ja, na gut.
Also eigentlich, ich habe mir mal aus Spaß ausgerechnet, was irgendwie eine Kapsel kostet. Und das sind ja irgendwie mit Steuern teilweise schon irgendwie 3,50, also je nach Komposit-System. Und da sind irgendwie auch nur 0,15 oder 0,2 Gramm drin, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ja, das ist irgendwie teurer als Gold. Aber wie wenig du davon teilweise für einen ganzen Zahn brauchst, ich meine, okay, wenn du so ein Endo-Ding verschließt, ist natürlich wieder krasser, aber das ist eigentlich nicht so viel für einen Frontzahn, da brauchst du nicht viel.
Meistens nicht, nee, stimmt. Ja. Okay, Bonding.
Bonding.
Was nimmst du?
Ich habe die Woche zum ersten Mal Zahn komplett mit Scotchbond Universal gemacht.
Mega, nehme ich auch, super geil. Ich bin
aber,
ein großer Fan davon.
Ja, aber das hatte einen anderen Grund, weil ich war auf dem Kretschi-Kurs und da hat er so gezeigt, wie man approximal mit Scotchbond Universal oder mit Universal Adhesiv.
Ah, dieses Infiltrations.
Ja, genau, so quasi infiltriere. Und da dachte ich so, ja, wenn du es jetzt da approximal dich spontan dazu entschieden hast, so einen Riss zu infiltrieren, dann kannst du auch gleich den Rest damit machen und nicht dazwischen durch mixen. Ja. Aber sonst nehme ich eigentlich in, das klingt so ein bisschen Dings, in der Uni hatte ich Optibond FL, in der Assistenzzeit hatte ich auch Optibond FL und jetzt habe ich immer noch Optibond FL.
Optibond FL ist auch gut. Also wir hatten in unserer Uni auch Optibond FL und ich glaube, das sagt ja der Frankenberger auch, es hätten, es war ja, war oder ist, ich weiß nicht, ist das noch Goldstandard,
was man gesagt hat? Er sagt, aber entweder soll man ganz altes oder ein ganz neues nimmt. Und von den ganz alten sagt er 3, AT-Bond, Syntag Classic oder wie das heißt.
Syntag Classic.
Und Optibond FL.
Ja.
Ja. Und, oder die neuen Universal-Dinger, die auch nicht so krass und neu sind.
Nee, ich wollte gerade sagen, Scotchbond ist ja auch schon, aber ich finde, also ich finde Scotchbond, ich hatte das seit meiner Assi-Zeit, hatte ich das eigentlich nur. Und ich finde, das ist. Ich finde es super.
Also, was ich geil finde an Scotchbond Universal ist, dadurch, dass, dass du direkt das aus der Flasche nimmst und dann auf dem Appli-Tipp machst, ist natürlich, weiß ich, bei mir machen die das in dieses Vita-Pad und das sind sie dann, gerade von dieser von dem 1, von dem Primer, der ist nämlich voll dünnflüssig, der von dem anderen, von dem Adhesiv, ist es meistens nicht das Problem, aber trotzdem, ich im Prinzip rein aus wirtschaftlichen Gründen ist, glaube ich, Scotch Bonnet Universal in der Hinsicht viel effizienter, weil man viel weniger...
Ja, du brauchst wirklich nur einen Tropfen, der reicht halt.
Ja.
Und ja, gerade in der Kombi, wenn du eben nur Schmelz anätzt, ist es halt auch super, weil das ja eben noch selbstätzend ist.
Das fand ich zum Beispiel cool. Beim Krejci auch sehr spannend, wie er das Scotch Bonnet Universal verwendet hat. Und zwar hat er... ist ja das Überätzen das ein Problem.
Mhm.
Ja? Und deshalb gehen ja die Ätzzeiten immer mehr runter. Ich glaube, gefühlt in der Uni haben wir noch 30 Sekunden Dentin geätzt. Jetzt sind wir bei 15.
Ja.
Jetzt sagen die Ärzte schon eigentlich 10.
Mhm.
Ja? Aber das fand ich spannend. Aufgrund dieser Überätz-Problematik macht das folgendermaßen bei so einer klassischen Klasse 1, dass er erst mit Scotch Bonnet Universal nur über das Dentin rübergeht und über den Schmelz, ist eigentlich egal, ja? Das Licht härtet, dann den Schmelz nachfiniert und dann den Schmelz ätzt.
Okay.
Dadurch, dass das ja andere schon komplett gehärtet ist, kann das Dentin nicht mehr überätzen. Und das ist natürlich geil. Hast natürlich jetzt diesen Reinigungseffekt von der, also was heißt Reinigungs, nochmal diesen Dentin-Auflösungseffekt von der Phosphorsäure nicht mehr.
Ja.
Aber den brauchst du ja anscheinend nicht, weil das sauer genug ist und die
Säure. Das finde ich verrückt, weil also du gehst ja dann, wenn du dementsprechend danach nochmal den Schmelz ätzt, gehst du ja nochmal mit Wasser rein. Bei uns war das eigentlich Todsünde, nach dem Bunden nochmal mit Wasser reinzugehen.
Wasser ist kein Problem, weil da ist ja kein Speichel drin. Ich dachte auch immer, Feuchtigkeit ist
doof, genau.
Aber Speichel ist das Problem und Blut. Mhm. Ja. Aber Wasser an sich ist überhaupt kein Problem.
Okay.
Teilweise wird ja ein Rewetting gemacht.
Ich
meine, natürlich am Schritt davor, aber so kann man sich das irgendwie erklären.
Mhm.
Und das Spannende ist, natürlich musst du danach dann noch nach dem Ätzen nochmal dann den Schmelz einpinseln.
Mhm.
Ja, aber er meinte sogar, dass man theoretisch das Universal Bonding auf dem Schmelz gar nicht mehr Licht härten muss. Und er meinte, er könnte es jetzt erklären, dazu braucht eine halbe Stunde, aber es ist nur Chemie, ihr könnt es mir auch einfach so glauben. Wer glaubt es mir einfach so? Also okay. So,
okay, überzeugt.
Ja, aber auch interessant. Also ich kann es mir vorstellen, dadurch, dass der angeraut ist und es irgendwie penetriert, dass man das vielleicht dann keine krasse Rolle spielt, weil es dann irgendwie diese Mini-Makro-Retention ist.
Mhm. Ja.
Ich hätte es einfach Licht und so, das ist dann das Dentinzeug nochmal gehärtet und durchgehärtet und fertig.
Aber ich glaube, jetzt so generell, vielleicht, wenn man jetzt nicht unbedingt die Technik macht, aber so Total Edge würdest du auch nicht mehr machen, oder?
Ja, das ist Total Edge. Also bei OptiWand FL nehme ich ja mit einem dünnfließenden Edge-Gel, also das von Care, das Edgent, gehe ich ja nur über den Schmelz rüber.
Genau.
Und dann habe ich ja eine Stoppuhr, das nach 15 Sekunden gehe ich auch aufs Dentin drauf.
Okay.
Ja.
Ja gut, weil du halt OptiBond,
genau.
Okay, du bist ja OptiBond, ja. Sorry, ja, ich bin voll auf Scotchbond immer.
ich habe ja mir das durchgelesen von Scotchbond und das ist auch für Total Edge freigegeben. Man soll das bloß dann...
Ist es, ja. Deshalb ja Universal. Damit kannst du theoretisch alles machen. Aber wir machen es so, wir machen eigentlich wirklich nur Schmelz, also selektives Ätzen und Dentin nicht.
Ja.
Da reicht eigentlich das Scotchbond.
Ja, das okay, ich sag mal so.
Also
ich würde sagen, also da ich ja auch immer einen Sandstrahler, muss einen Aluminiumoxidstrahler, um das Dentin nochmal zu bestrahlen. Und ich finde es ja auch faszinierend, dass du dann auch so nochmal ein paar Zementreste oder was auch immer, Kompositreste dadurch plötzlich auch sichtbar werden. Ja, und das dann wirklich dann rein ist, da kann ich mir vorstellen, dass man dann wirklich danach nichts braucht, was dann irgendwie die Kavität irgendwie reinigt. Früher gab es ja mal Kavitätentoiletten.
Da hat der Kleiber super Thema. Super Thema.
Kleiber immer.
Ich glaube, das ist aber jetzt selbst jetzt noch kontrovers. Das machen viele noch. Also was, wenn man sich so unterhält, ich glaube, das ist nicht so. Also ich mache es nicht, aber.
Ja, ich mach's auch nicht.
Ich mach's übrigens allein schon deshalb nicht, weil ich den Begriff sowas von schrecklich finde.
Ja, der Kleiber fand das auch mal schrecklich. Ja. Ich glaube mal, gab mal Tubulizid oder sowas, was wir auch nicht verwendet haben für die Kavitätentoilette. Das auch nochmal den Smear-Layer entwertet. Das war, glaube ich, EDTA. Ich weiß es nicht
mehr. Also bei uns war es immer CRX.
Ja,
CRX.
Ja, aber da sagt ja der Frankenberger, der Effekt auf diese, weiß ich was, MMPs.
Ja, ja.
Das ist die Kompositfüllung schon wieder dreimal ausgetauscht. Aber es ist spannend. Rewetting ist ja eigentlich viel spannender, wenn man sich überlegt, dass es Sinn macht. Okay. Mm. Außer bei OptiBond FL, weil da ist ja Wasser drin.
Genau,
ist ja
nur bei Alkohol basiert.
Ja. 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 Dementsprechend braucht man es da nicht, aber es ist schon spannend, dass das irgendwie macht. Und dann, wenn du eine Vorlesung von Blum hörst, dann sagt er dann teilweise mal so irgendwie so ein Applitipp einmal ansprühen und das ist das, was so du brauchst. Ja. So wie feucht ist feucht.
Ja, ja gut, das ist ja auch so. Ja,
ja aber nee, Rewetting mache ich nicht und ist mir auch relativ Latte, glaube ich. Fast.
Okay.
Ja, ja. Das Einzige, was ich mache, dass das alles unter Kofferdamm ist. Ja.
Ja, gut, das ist ja schon wieder ein großer Punkt, ja. Ja, muss man sagen. Also, ich mache jetzt nicht jede Füllung mit Kofferdamm, muss ich jetzt sagen. Also Preendo auf jeden Fall.
Preendo ist es ja eigentlich spannend. Meistens sind die Preendos ja so kompliziert, dass du auch manchmal keinen Kofferdamm nehmen kannst.
Ja, also ich probiere, klar, ich mache, also ja, immer ist jetzt klar, also ich probiere es zumindest immer, sagen wir so. Aber jetzt so bei der klassischen Füllung, so gerade jetzt Oberkiefer, so, ja, also kann man machen, denke ich mal, ist auch angenehmer, aber so, ich krieg's auch. Also,
das Problem ist, es kommt immer so auf die Situation an, dass man es nicht verallgemeinern kann.
Nee, kannst du auch nicht.
Es gibt Situationen, da musst du quasi wahrscheinlich ohne Kofferdamm Preendo machen, weil da vielleicht keine Chance hast.
Ja.
Auf der anderen Seite, es kommt so auf den Zahn. Mittlerweile würde ich es immer probieren, lieber bestimmte Sachen auszureizen. Mhm. Kofferdamm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass seitdem ich auch Zahnarztfüllung unter Kofferdamm fast immer hinbekomme, dass die auch besser aussehen. Also, ein Jahr später sich eine Klasse 5 anzugucken, ist manchmal bitter. Macht man da nicht unbedingt ein Foto von.
Ja, die Bitter kriegt dann wieder keiner zu sehen.
Nee, manchmal mache ich trotzdem von hässlichen Klasse 5 Füllung von mir ein Foto. Ja, ich find, wenn sie was Verlustrate hat, dann ist es Klasse 5 Füllung. Und das war interessant. Ich habe mal so ein Webinar von Buddy Momper gesehen. Ja, so ein krasser Komposit-Typ in den USA. Und der sagt, du musst komplette Schmerzschichten mit einbeziehen von dem Zahn bei einer Klasse 5, was ja irgendwie voll krass.
Ja?
Okay. Ja, aber meint, nee, aber meine Sachen, die halten seit 20 Jahren so.
Okay.
Und ist so, ja, ich kann mir schon vorstellen, ich meine, ist ja auch immer so ein bisschen kontrovers, wie entstehen sie nicht kariösen Klasse 5 Defekte?
Ja, gut, das ist aber auch eine Diskussion für sich, ja, eigentlich fast, ja, muss man sagen.
Aber zum Beispiel ist immer die Frage, so Abfraktion oder weiß ich was alles. Ja. Und ich meine, wenn das so wäre, wir wissen es ja, der macht natürlich Sinn, möglichst viel Retention zu haben im Bereich, wenn du es wirklich so schön defektorientiert machst, ja. Ist natürlich Dings, aber dann hast du ja gleich ein ganz anderes Polierproblem, von der ganz einfachen, wie mache ich mal schnell hier, der Klasse 5, ist es dann so, da musst du ja danach nochmal polieren und dann musst du überlegen, welchen Schmelz nimmst du, damit das nicht alles so auffällt. Ja. Das nennt sich dann übrigens Infinity Edge.
Okay.
Das habe ich irgendwann mal gehört. Ich dachte mir, was zur Hölle ist Infinity Edge?
Na, aber das wäre, aber ich finde so, das ist ja eh eine Frage, wie machst du die, wenn du die machst? Klasse 5?
Ja.
Yeah. Aber du durch Kofferdammfaden ist natürlich dann für dich dann passé, machst du nicht?
Ja, also ich meine, am Ende, ich meine, zum Beispiel eine Brinker B5 Klammer hast, ist schon mal gut. Mittlerweile habe ich individualisierte hier 212 Kofferdammklammer, die ich mir zurechtgeschnitten habe. Ja, das Coole ist an denen bei der Brinkler, da hast du ja dann immer, stört dich der eine Arm. Da musst du ja noch probieren, im Idealfall den Kofferdamm irgendwie zu invertieren. Und das mache ich mit einer Ligatur, die ich teilweise vorher ein bisschen lege, dann die Klammer drauf, wenn sie noch nicht, ziehe sie dann fest. Manchmal kann es auch so ein bisschen ätzend sein, wenn die Klammer durchs Ligatur festziehen wieder hochfliegt, aber.
Aber jetzt mal, wie lange zeitlich, ja, wenn du jetzt, wenn du das alles machst mit Invertieren, mit Ligatur, mit was schätzt du, wie lange brauchst du dafür? Wie lange dauert das?
Gute Frage, ich weiß es ja wirklich nicht. Ich meine, es kommt immer darauf an, die Situation an. Ich probiere, wenn denn bei Klasse 5, die ist ja meistens, kommt ja nicht isoliert alleine, meistens ist ja links und rechts davon noch eine. Dementsprechend, weiß nicht, wenn ich sage, 5 Minuten schreien bestimmt Leute auf, aber wenn ich das Gefühl habe, dass ich dann dadurch einfach Zeit spare, ist es nicht. Also es kommt so auf die Zahnstellung an, wie eng die Zwischenräume sind. Ja. Und dann musst du ja noch probieren, die Kofferdammlochung vielleicht doch noch so ein bisschen nach Buccal zu setzen, damit du es dann runterziehen kannst. Das ist dann so ein Fingerspitzengefühl.
Aber jetzt sag mal, du bist jetzt geübt, also wahrscheinlich 5 bis 10 Minuten.
Yeah.
Vorher länger?
Für Kofferdamm? Nee, 10 Minuten glaube ich nicht, aber da muss ich dann schon krass fluchen. Ja, sagen wir mal, kann sein, dass sowas eine 2-Minuten-Aktion ist, aber ich meine, Frage ist ja auch, wie mache ich? Ich meine, Kofferdamm ist ja ein Thema für sich, aber ja, im Prinzip markiere ich das ja erstmal im Mund auf dem Kofferdamm, denn in der Zeit, in der es gelocht hat, mache ich die Anästhesie. Ich mache ja fast immer eine Anästhesie und bei Klasse 5 mache ich eigentlich, probiere ich eigentlich nur interimentär so ein bisschen drumherum zu gehen, aber die Ligaturen tun halt weh. Das ist schon doof ohne. Ja. Und dann zieht man die rüber und wie gesagt, da kommt es drauf an, wie schwierig der Zahnbogen ist. Ja, aber ich sag mal, das wird in einer Minute, da wird das drüber gegangen sein. Da kommt es drauf an, welche Assistenz ich gerade habe, wie gut die mit mir kann. Aber meistens mache ich vom 6er bis 3er eine Isolation. Ja, dann probiere ich auf jeden Fall eine Ligatur auf dem Zahn zu machen, den ich behandle, und dann im Idealfall auch die Nachbarzähne. Also, dann kommt es auch wieder darauf an, also Ober-Unterkiefer, im Unterkiefer eher mehr Ligaturen, im Unterkiefer weniger, weil manchmal so diese durch die Zunge und Speichel kommt es nicht so hoch beim Oberkiefer. Ja, und dann kommt es sehr auf den Defekt an, aber im Prinzip gehe ich relativ schnell mit einem Sandstrahler über den Defekt drüber, habe vorher noch mal ein bisschen angeschrägt, poliert teilweise, ob es mit Eva-Kopf oder Brownie ist, damit die Kanten alle so ein bisschen gebrochen ist. Und dadurch, dass wenn es abgerundet ist, siehst du es auch schlechter, weniger am Komposit. Mhm. Ja, das Sandstrahlen finde ich halt geil.
Welchen nimmst du? Was nimmst du zum Sandstrahlen?
50 Mikro-Alu-Oxid, und ich habe den Danville Micro Etcher CD, den es einfach bei ADS gibt, irgendwie kostet 400 Euro. Aber wichtig ist, dass man da den Mikroansatz nimmt. Da gibt es so einen ganz normalen, der mitgeliefert, und der ist super für, weiß was, ganzes Hufeisen abstrahlen. Meine Chefin kommt damit super klar.
Okay. Okay.
Und ich habe den Mikroansatz, den hat mir der ADS-Typ gleich empfohlen, und der ist natürlich Gold wert. Lustigerweise ist der schwarz, und da sieht man direkt immer, wo die Aluoxidkörner ihn auch treffen.
Sehr gut.
Das ist silberne Stelle. Ja, und damit gehe ich rüber, und ich meine, der wird einfach auf die Multiflex-Kupplung raufgehauen und ist dann Plug and Play. Es gibt auch billigere, da musst du aber dann irgendwie dann nochmal einen Knopf drücken, und dann und kannst du erst den Anlasser drücken und musst das abschrauben irgendwie, alles zu fummelig. Aber ich glaube, würde ich mir jetzt einen kaufen, würde ich mir, glaube ich, hier von Velopex gibt es den Aquacut, Aquacare. Ja.
Also die Namen sind ja echt
auch mega. Nee, aber mit dem kannst du auch, der hat teilweise so viel Power, da kannst du auch richtig präparieren. Ja.
Okay.
Ja. Und das Krasse ist beim Präparieren ist ja, das ist ja dann vibrationsärmer. Ja. Und könnte vielleicht auch teilweise schoner sein. Nein, ich habe mal bei einer Kinderzahnärztin kennengelernt, die nur damit Füllung gemacht hat bei Kindern, weil die meinten, die haben so Angst vor dem Geräusch und den Vibrationen, dass das natürlich da geil ist. Was die kostet, gibt fast 2000 Riesen.
Okay, na, das ist natürlich eine Hausnummer, ja. Also auf jeden Fall.
Ja. Obwohl ich dachte, mein erstes Argument, als ich es damals gehört habe, ja scheiße, die der Sand, der kostet ja Geld, aber echt, Aluminiumoxid ist so billig. Also es ist ja dann, wenn du nur Korund bei Aera eingibst, kriegst du kleinerweise einen 5-Kilo-Eimer für ich weiß nicht, was wir bestellen. Ich glaube, wir verbrauchen 2-3 Kilo im Jahr, was ich schon viel finde. Und wenn du den Frankenberger fragst, empfiehlt dir eigentlich ein wasserbasierendes System, was ja dann wieder so ein bisschen das Ding ist. Aber er meint immer von Carvo, wie heißt denn das? Irgendwas mit Flex bestimmt.
Könnte es durchaus sein.
Flex. Ich will Corona-Flex sagen, aber es ist falsch. Rondo-Flex. Rondo-Flex ist es.
Okay.
Ja. Ja, und das ist wasserbasierend. Bei mir ist es rein trocken. Und ich sag mal, wasserbasierend ist so von dem Schlitterbahn-Effekt. Also der Patient ist voll mit dem Zeug.
Ja.
So diese weißen Staubdinger. Ja. Aber wichtig ist, es ist ja nicht wirklich alveolengängig, was ja schon mal gut ist. Also mehr für uns als für den Patienten, weißt du, wie machen wir das ja täglich? Also, ja, aber ich liebe Sandstrahlen. Interessanterweise habe ich das mal einer erzählt, und die meinte, oh mein Gott, diese Tierenkanierchen sind dadurch offen, und dadurch ist die Adhäsion schlechter.
Okay.
Zum Glück war ich mal auf einer Wortbildung, da wurde gesagt, es gibt genau 5 Studien zu dem Thema. 2 verbessern Adhäsionen, 2 sagen verschlechtern Adhäsionen, und eine sagt, macht keinen Unterschied. Fast, das macht keinen Unterschied.
50-50.
Ja, 50-50. Das Zentin sieht schön matt aus. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, 50 Mikro, Mensch, was will denn noch 27? Das ist viel schonender. ist auch Arbeit, das immer auszuwechseln. Aber der Aquacare, der hätte 2 Kammern, da könnte man sich's aussuchen.
Alles klar.
Okay, das ist dann die, aber die 2,5-Version, glaube ich.
Okay. Okay. Okay, anderes Thema. Matrizen. Was?
Matrizen. Oh, da könnte es, da wollte ich immer mal wieder drüber was schreiben. Aber Matrizen gibt es eigentlich nur eine Sache. Ich nehme eigentlich nur Teilmatrizen.
Ich auch.
Ganz selten eine Toffelmeier. Ich habe in der Uni, war das in der Konz verboten, mit einer Toffelmeier zu arbeiten. Also? Ja, aber es ist ein Kleiberding.
Wieso war das verboten? Was war seine Begründung? Wieso?
Naja, ist scheiße.
Ja, aber ich sag jetzt mal...
Der Kleiber. Ja. Du wärst rausgeflogen aus dem Kurs mit einer Toffelmeier-Matrize in der Konz. Ja, Prothetik ist wieder anders, das finde ich anders. Nee, weil der Approximalkontakt doof ist. Ich erkenne auf jedem Röntgenbild, kann ich sofort... alle Toffelmeier-Matrizenfüllungen. Die sehen alle gleich aus. Ja. Denn Toffelmeier ist für Amalgam super, weil da drückst du es ja so, das Amalgam rein, dass die sich wirklich ausbeult und nur der Keil, da musst du natürlich trotzdem auch bei Amalgam noch so ein bisschen so, die Randleiste einschleifen.
Ja, wobei, man muss jetzt dazu sagen, du kannst natürlich auch bei den Toffelmeier einfach bleitote Metallbänder nehmen, dann kannst du das super adaptieren. Also das macht halt nur niemand.
Ja.
Also das ist das Problem.
Oft passiert es auch, dass sie auch keinen Keil nehmen, dann sieht man auch.
Ja, gut, das ist dann wieder noch ein anderes Problem. Ja,
ja, aber im Prinzip bin ich ein Fan von Teilmatrizen und ich habe jetzt so ein bisschen geguckt. Die Garrison-Dinger sind natürlich sehr geil.
Ja, die habe ich auch.
Ziemlich mal. Teuer. Ja. Ist jetzt, ob die jetzt nun innen beschichtet haben, dass es irgendwie noch weniger haftet, das ist mir eigentlich völlig latte. Mhm. Lustigerweise gibt es von Tor VM, russischer Händler, auch die Teilmatrizen, teilweise mit so richtig so einer Öse für subgingivale Sachen.
Mhm.
Super günstig in verschiedenen Stärken, also erstmal hart und soft. Ich mag, hasse das ja, wenn die so, glaube ich, bleitot sind und ausknittern. Mhm. Ja, dann kannst du ja teilweise wieder wegschmeißen, wenn du sie von nicht richtig reinbekommen hast.
Ja, ich wollte gerade sagen, kommt halt drauf, ja.
Und ich nehme da nur die harten und die dünnen. Und ich glaube, die kosten 20 Cent das Stück oder so. Also, es kann keiner unterbieten. Und bevor jemand fragt, die gibt es bei greco-dental.de. Ich habe es zuerst auf diesem Podcast gehört. Also, wenn ihr heute nichts mitnehmt, diesen dann ist, das ist der Tipp. Ja. Ja. Keile nehme ich die Parodent V3, die es bei ADS gibt. Die sind so ein bisschen gebogen.
Was ist das? Plastikdinger.
Ja.
Echt?
Ja. Ja.
Ich finde die nicht so toll, ehrlich gesagt.
Ja, es gibt hier tausende. Klassischen. Ja. Ich habe auch, mag auch sehr die Mina-Keile. Das sind, sind iranische Keile. Die hat der Kleiber geliebt. Ja, und da gibt es auch nur 2 Größen, einen dünnen und einen dicken, die sind so dreieckig, ja. Mhm. Aber die nehme ich immer seltener, weil das Ding ist, dadurch, dass die Plastikdinger so gebogen sind, die auch so ein bisschen sanfter zum Zahnfleisch. Nämlich bei den Minern, die waren so schön spitz und hat schnell mal geblutet. Mhm. Ja. Und als Spannring nehme ich auch manchmal die, die es bei Greco gibt von Thor, die sind super einfach, so die ersten Dinger, so eine ganz einfach, wie beim Schlüsselband, das Ding bloß abgeschnitten und umgedreht. Ja, aber ich mag natürlich den blauen Garrison, ich glaube XR-Spannring ist das.
Mhm.
Der ist schon geil, obwohl ich auch gerne diesen V3-Spannring mal ausprobieren würde.
Mhm.
Die, da auf den kleinen gelben gehen ja voll viele ab. Ja.
Mhm.
Aber ich meine, die Garrison-Dinger kosten ja schon 50 Euro und die kosten dann irgendwie nochmal 60, 70 Euro und die brechen ja auch irgendwann.
Ja, die sind wirklich verschleißanfällig.
Ja, das sind dann natürlich die von Greco, wo dann 3 von diesen ganz einfachen Dingern irgendwie 10 Euro kosten. Oder dann gibt es ja noch einen mit so einem grünen Ansätzen, die du reinsteckst. Ja, die funktionieren auch. Aber irgendwie der Garrison ist ein Tick besser, muss man sagen.
Parlodent haben wir auch. Ist auch nicht schlecht.
Ja, ich glaube, Parlodent und V3-Ringe sind, glaube ich, das Gleiche irgendwie.
Mhm. Ja.
Nee, aber das... aber Kontaktpunkt ist auch so eine Sache für sich. Wir haben ja auch dann noch so eine abgedrehten von ADS Approximalkontakt.
An diese Andrücker oder was?
Ja, Andrücker.
Ach, Gottes Willen. Ja,
ich, okay. Lustigerweise, mit einer Toffelmeier brauchst du den irgendwie und dann kriegst du das vielleicht so ein bisschen...
In deine Kugel.
Ja, nee, aber das Lustige an dem Ding ist, der ist ja transparent.
Ja, ich weiß, ich kenne den.
Du drückst da rein. So eine
Spitze.
Dann, ja. Ich glaube, da kommt nicht so viel Licht drauf, aber zum Anhärten ist es ganz okay. Es gibt ja auch so ein Metallding, da geht der Typ aus Heidelberg, wie heißt der Professor da?
Gibt es da?
Der Witz ist...
Ich guck mal.
Ich habe den einmal live gehört und dachte mir, ach du Scheiße, die armen Studenten. Das ist sowas Langweiliges zu
antworten. Nein, das habe ich aber jetzt nicht gehört. Tut mir leid. Zahnerhaltung.
Strehl.
Nee, ey, komm, jetzt suche ich gerade. Jetzt kannst du jetzt hier das nicht sagen.
Ja, also, cool, so, es gibt noch Heidelberg ein.
Ja.
Aber ich glaube, es ist Strehl. Das wäre schon geil. Naja, aber jedenfalls, der macht Spaß, der liebt den irgendwie. Stehle.
Hans-Jörg.
Ja. Der liebt den ja irgendwie.
Okay.
Und so ein bisschen, der hat eine riesige Kunstabteilung. Also seine Oberärzte, die haben auch bei Dental Online College ein interessantes Ding drin. Friese und Stehle, oder wie die heißen, die Oberärztinnen.
Okay.
Ja, wo die viel mit ihm arbeiten, irgendwie krasse Lückenschluss mit Komposit im Seitenzahnbereich, wo sie dann zwischen 3er und 5er Komposit reinknallen. Mhm. Ja, mit einer Automatrix, die sind immer mit diesen...
Automatrix, die finde ich auch gut.
Ja, die habe ich...
Finde ich gut.
Ich glaube, ich habe die einmal in meinem Leben benutzt.
Gerade weil so Preendo ist das schon echt...
ich glaube, für Preendo ist das super.
Ja, ist es auch.
Ja, das finde ich immer so doof. Also ich meine, kann sich ja auch... Toffelmeier zurechtschneiden, damit die so subgingival gehen. Aber ich probiere das immer mit diesen.
Ja, die noch wie so eine Zunge haben oder ja, so eine Lippe oder wie auch immer man das
nennt. Obwohl, da könnte die Lippe von diesen Tor-VM-Dingern noch ein bisschen breiter sein. Die ist relativ schmal noch.
Wobei bei Garrison gab es immer, die gab es verschieden sogar. Die,
also ja, da gab es so richtig
Breite auch.
Breite, ja. Ja. Ja, aber meistens, manchmal kann man die auch hochkant nehmen, die ganz breite und so.
Achso, jetzt für Frontzahn meinst du? Allgemein die, jetzt die Teilmatrizen?
Tiefe
Seitenzahneffekt. Okay. Ja. Ach, die ganz breiten meinst du, okay.
Ja, die ganz breiten, hochkant und ein bisschen Glück haben und ganz viel Teflon. Ja. Aber da bist du dann auch wieder bei Tiefen drin, da denke ich mir immer so, da spielt es auch keine Rolle, welche Farbe das Flow hat, da kann ich auch wieder mein Transparentes
nehmen. Das stimmt. Okay. Ja, wichtige Sache auch, oder was heißt wichtig, aber sehr interessant, Modulation, also welche Instrumente hast du? Bist du jemand, der 20.000 Instrumente hat, oder kannst du es auf 3 runterbrechen?
Oh, je weniger, desto besser.
Also, ja, ist nämlich auch meine Meinung.
Ja. Letztlich, am Anfang hatte ich immer nur eine Kompositspatel und eine Kugel. Obwohl die Kugel habe ich dann irgendwie irgendwann immer weniger genutzt, aber mittlerweile nehme ich ja auch das Flow für den Tina, da muss ich nichts irgendwie nochmal an die Wand pressen. Da habe ich ja mal dann der Stieler hat es ja mit seinem Team Snowplow-Technik genannt, erstmal so ein bisschen Flow und dann drüber das Composite, damit auch wirklich alle Lücken aufgefüllt werden. Mittlerweile spritze ich ja bloß das CV überall rein. Und damit geht es natürlich sehr klar. Und dann habe ich ja diese ganze Modulation nur auf der okklusalen Seite. Ja. Und da nehme ich eigentlich auch mittlerweile nur noch den Composite-Spatel, hole mir dann das Ding drauf. Mittlerweile habe ich mir was abgeguckt, was so relativ RKI-mäßig ist. Ich nehme das Composite, roll's in meinen Fingern zu einer Kugel und platziere es dann einfach nur mit dem Spatel dorthin, wo ich es haben will. Und dann nehme ich eigentlich eine 3A-Sonde. Der Frankenberger nimmt da eine PA-Sonde zu. Ja, und modellierst mir ein bisschen zurecht und streichst dann nochmal mit einem Pinsel oder
das würde ich gerade sagen, weil ich den Microbrush nehme ich immer und die finde ich eigentlich super.
Ja, ja. Die Microbrush geht auch, bloß irgendwie unsere Microbrush lösen sich manchmal so ein bisschen auf, da habe ich das Gefühl, dass so ganz kleine
Mikro-Dinge.
Ja. Auf der anderen Seite, wenn das das ist jetzt sehr abgefreakt, zum Beispiel Modellierflüssigkeit nimmst und sie damit ein bisschen benetzt, ist es dann wieder besser. Ja, wenn du mit Pinsel arbeitest, brauchst du Modellierflüssigkeit.
Ja, ganz ehrlich, ich nehme ein bisschen vom Bonding minimal, dass der nur benetzt ist. Also nicht, dass ich da einen See reintränke, aber dass der
so ein bisschen Beispiel, benetzt ist. Mir hat mal jemand gesagt, wenn du zum Beispiel einen Optibond Primer nimmst, dass dann deine Frontzahnfüllungen nach einem halben Jahr grau werden.
Weiß ich jetzt bei Scotchbond. Ich habe das jetzt noch nicht so mitgekriegt, dass das wäre.
Und ich weiß nicht, es wird eigentlich nicht so empfohlen. Aber ich weiß nicht, die Modellierflüssigkeit, die mir empfohlen wurde, ist Composite Primer, ist eigentlich von GC ein Produkt, das gar nicht mal so teuer ist. Ich meine, trotzdem noch irgendwie 20 Euro für so eine Flasche, aber das ist ja Composite an Composite wieder bonden sollen und somit macht es da von der Chemie wahrscheinlich wieder Sinn. Ja, und dadurch ist es natürlich sehr elegant. Das Problem, wenn du natürlich einen Pinsel benutzt, ist, dass du ja dann irgendwie RKI-mäßig, es ist ein Einmalprodukt.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch dann eigentlich ein Einmalprodukt. Da hast du die dann, also müsstest du dann weghauen eigentlich. Ja?
Ich benutze es nur einmal.
Wie teuer ist so ein Pinsel?
Die sind kannst ja alle möglichen, du kannst ja in einen Laden gehen, irgendwie so einen Künstlerbedarf habe ich mal getestet. Aber am Ende nehme ich einfach von GC die Lab Brush Number One. Ja. Mhm. Und das ist ja so, da kaufst du die Spitzen, da kostet, glaube ich, eine Spitze, glaube ich, 2-3 Euro. Ja,
also auch für
einmal Gebrauch, echt. Ja, für einmal Gebrauch ist es schon, ich sag mal so, du nimmst ja nicht bei jedem Fall.
Doch.
Und man muss die natürlich einmal nehmen, aber ich habe schon mal gehört von Leuten, dass die auch...
von Kollegen, die wir alle nicht kennen?
Ja, dass die auch mal für 3, 4, 5 Fälle gehen.
Okay.
Ja. Ich meine, ich sag mal, wenn man unter Kofferdamm arbeitet und den vielleicht vorher mit CX nochmal desinfiziert hat, dann wo ist die Kreuzkontamination da? Mhm. Ich meine, ich kann es ja verstehen, wenn er mit Blut in Kontakt kommt, dass es irgendwie doof ist. Oder mit Speichel, aber angenommen, du hast da nichts. Und ich meine, wir reden ja von Oberflächen, die dann irgendwie, bevor du rangehst, nochmal mit Phosphorsäure, die ja keine schwache Säure ist, irgendwie komplett benetzt wurden. Ich wollte immer das RKI mal fragen, ob es in diesem Fall okay ist. Oder sein könnte.
Wahrscheinlich nicht. Nee.
Okay, ich meine, wenn die Oberfläche komplett desinfiziert wird, ich meine, wird nicht komplett gehen, aber...
Nee, aber ich weiß, was du meinst.
Ja, aber jedenfalls, ein Pinsel ist ein absoluter Traum. Man muss schon einen Kurs dafür machen. Den habe ich gemacht bei Stefan Borwert, damit man weiß, wie der richtig funktioniert. Ich dachte mal, man könnte sich so selber aneignen.
Ja, aber hätte ich jetzt auf den ersten Blick hätte ich jetzt gedacht.
Ich sag mal so, nachdem ich bei ihm war, habe ich den nochmal ganz anders angewendet. Mhm. Und auch mit Modellierflüssigkeit, was viel, viel besser ist, viel geschmeidiger. Sonst hast du ja Angst, dass du mit dem Pinsel auch immer das Komposit wieder abziehst.
Na, ist meistens so, wenn du es nicht machst. Ja.
Das ging bei dem Ding. Aber nee, das war schon sehr cool. Und ich sag mal, wenn du den Tinkern eh mit dem Flo gemacht hast, ist ja die Schmelzschicht zum Schluss wieder überschaubar. Du musst halt aufpassen, dass du schöne, tiefe Fissuren machst. Und das war auch ein guter Tipp, den ich vom Online-Webinar vom Börmer bekommen habe. Dass du einfach super tiefe Fissuren machen musst. Du musst dir echt angucken, wie sehen die Nachbarzähne aus, der Höcker-Neigungswinkel und da hast du auch viel weniger Probleme mit dem Einschleifen. Ich meine, die kommen trotzdem. Mhm. Ja. Aber es ist auch spannend. Zum Beispiel, wenn mittlerweile mache ich es ja so. Früher habe ich ja immer hoffentlich vorher daran gedacht, dass ich die Kontakte vorher irgendwie markiert habe mit Folie. Aber bringt ja irgendwie null. Dann ist irgendwie Kofferdamm drüber und weiß ich was alles und dann sind die alle weg. Was ich jetzt mache, ist einfach mit Schirmstofffolie so ein kleines Mini-Okklusionsprotokoll vorher, dass ich einfach gucke, sind die Nachbarzähne, sind die in vollen Kontakt und dann probiere ich mir das zu merken und dann checke ich ja danach nur, zack, 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 ist genauso. Und dann macht das Markieren danach wieder Sinn. Mich dann weißt du wirklich, okay, das ist wirklich zu hoch an der Stelle und ballerst es weg und da habe ich dann echt so eigentlich nur zwei Instrumente dafür. Entweder nehme ich einfach nur einen Erkennungsstein, wenn es wirklich ganz wenig ist. Mhm. Und wenn ich sehe, okay, das ist schon ordentlich, dann habe ich in der Turbine einen roten, die so einen roten, so eine rote Kugel drin und damit gehe ich rüber. Mhm. Ja. Aber das ist zum Beispiel das Coole bei dieser Di- oder Trilaminartechnik, wie du nennst, dadurch, dass du eine relativ dicke Schmelzschicht hast, ja, sagen wir mal so 1-2 mm, ungefähr genauso groß wie deine Komposit-Kapullenausgang ist, da hast du ja auch noch Platz einzuschleifen. Ich, früher war das ja so, dass die viel, viel Dentin genommen haben und ganz wenig, weiß was, 0,3 Schmelz. Mhm. Und dann, sobald die einschleifen mussten, waren die sofort im
wieder so
Dentin wieder drin. Und dann sah das dann irgendwie doof aus.
Mhm. Also, weil du jetzt gerade Polieren angesprochen hast, also bei mir ist so, also Erkenntnisstand, den wollte ich mal, nachdem wir bei Frankenberger waren, wollte ich den auch mal nehmen. Ich mache eigentlich immer Soflex. Soflex
ist mega. Auch
also finde ich eine richtig, also die sind echt super.
Aber was machst du Softwareflex-Scheibe?
Soflex.
Was machst du damit genau? Polierst du damit auch die Frontzahnfüllung oder reden wir hier von Seitenzahnbereich überhängen?
Eigentlich, ich nehme die eigentlich fast immer. Ja. Also ich finde die super in verschiedenen Körnungen.
Ja, genau.
Und dann immer je nachdem, wie es vom Gefühl ist, nehme ich nochmal ein Greenie, ehrlich gesagt. Und dann diese Oclobrush.
Ja, der Optibrush ist super. Ja. Also ich würde da einfach unterscheiden zwischen Seitenzahnfüllung und Frontzahnfüllung oder ästhetischeren Füllung. Mhm. Bei Seitenzahn habe ich teilweise im Idealfall also viel nur Optibrush, weil wenn du tiefe Füllung machst, musst du teilweise weniger einschleifen. Ja? Mhm. Es sei denn, du hast vorher vergessen, die Okklusion zu überprüfen, was natürlich nie passiert. Neue Assistenz gleich als erstes vergessen. Und Nee, aber im Prinzip Arkansas steigen und Dings. Zwischendurch hatte ich mal bei Seitenzähnen das Gefühl, dass ich doch noch irgendwie mit Greeny Brownie rübergehen, um ein bisschen die Kanten zu smoothen. Mhm. Aber seitdem ich den Pinsel benutze, sind die ja alle Übergänge schon ziemlich weich, sodass ich eigentlich bloß Erkansas-Steigen und Optobrush brauche. Mhm. Ja. Und für Frontzähne bin ich auch mittlerweile voll der Fan von Softflex-Scheiben. Oder ich habe hier von auch von Tor4M mir einfach diese absteigenden, diese verschiedenen Farben geholt. Mhm. Und gehe dann einfach, dann markiere dann teilweise mit einem Bleistift die Randleisten und schaue, ob das ist. Ich probiere als erstes immer mit meinem Eva-Kopf, den ich ja eh geil finde, einfach alles erstmal rüber zu gehen, zu polieren und dann nochmal die laterale Kantenlinie ein bisschen zu bearbeiten. Mhm. Ja. Dann gehe ich dann nur an der lateralen Kantenlinie mit den Softflex-Scheiben lang.
Ja. Ja.
Dann finde ich mittlerweile, ich vergesse immer, wie der heißt von Komet, also so irgendwie kein diamantierter, sondern so ein Hartmetall Bohrer, der zum Kompositpolieren geeignet ist. Den finde ich ganz gut. Mhm. Ja, den benutze ich dann auch immer trocken bei 10.000 Umdrehungen. Und, oder teilweise auch den einfachen rote Flamme.
Rote Flamme nehme ich. Also ich nehme immer rote Flamme oder oft.
Ja, und teilweise nehme ich die rote Flamme einfach bei 1.000 Umdrehungen trocken und gehe da einfach so rüber über den Zahn und mache damit so hier nicht Perikamatienlinie rein. Das ist ganz cool. Und dann zum Schluss gehe ich einfach mit Diamantpolierpaste rüber.
Ja, gut, das wäre meine nächste Frage. Machst du das immer?
Ja, ich meine, kommt immer auf den Zahn an und irgendwie, was für ein Ergebnis ich haben will. Und ich glaube, bin mir noch nicht sicher. Ich meine, zurzeit habe ich mir die geholt. Ich habe mir die von Fino geholt. Irgendwie 3 Mikro, 1 Mikro und dann irgendwie das Shiny C, was eine Aluminiumoxid-Paste ist von irgendwie 1 Mikro mit dann irgendwie so ein Ziegenhaarbürstchen und so ein Schwabbel. Mhm. Das ist schon ganz geil, obwohl ich nicht weiß, ob das vielleicht einfach ganz normale Optobrush dasselbe Ergebnis erzielen könnte. Also ich bin mir da noch nicht so sicher, aber irgendwie ist es ganz nett. Und wenn man die Diamantpasten auch nur auf 1.000 Umdrehungen reinrotiert, bleibt die Anatomie, die man vorher reingekratzt hat, erhalten. Mhm. Zwischenzeitlich habe ich auch irgendwie mal ein bisschen mit Skalpell probiert, Perikamatien reinzuritzen, was schon abgedreht ist. Aber ja, ein bisschen Spaß muss man ja auch haben.
Ja, auf jeden Fall.
Und das Schlimmste ist ja eigentlich eine komplett glatt polierte Frontzahnfüllung. Da hast du ja voll die Arschkarte. Es gibt Referenten, die das immer machen. Zum Beispiel der eine Typ in Mainz, bei dem sind die super glatt poliert. Ernst heißt er, genau. Ja, finde ich da irgendwie schade. Ich meine, das Ding kostet jetzt nicht so krass viel Zeit. Irgendwie im Prinzip, das habe ich vom Kretschi gelernt, dass ich einfach mit einem roten Diamant da irgendwie Niedrigturier oder irgendwelche Perikomatien reinhaue. Schauen wir, aber der Gretchen mag eh keine Diamantpolierte passen. Der meinte, der bringt nichts und nichts. Da gibt es auch Leute, die sagen, es kommt dann wie aufs Komposit an. Das muss dann irgendwie ein Microfill sein.
Okay.
Microfill, das ist dann wieder Buddy Momper. Das ist manchmal schwierig zu sagen. Das ist, diese ganzen neuen Komposite sind immer eine Nano-Hybrid-Komposite, die ja nicht so wieder so geil polieren sollen. Aber Politur, ja, das ist schon, glaube ich, schon sehr ausgereizt, die Politur. Aber es kommt auch auf den Patienten manchmal. Manchmal, wenn das einfach so ein ich baue einen Frontzahn auf, Fall ist, dann kann man das auch teilweise vereinfachen, die Politurprozedur, weil man eh mal schauen muss. Aber wenn das zum Beispiel irgendwie so eine Diastema-Dinger sind oder wirklich, wo du dann vielleicht doch irgendwie so zwei hässliche Zahnarztfüllungen optimieren soll, dann musst du dann ein komplettes Protokoll durchgehen, wenn du dann auch viel, das wäre fast schon Komposit-Vinier-mäßig das Ganze gefasst hast, dann musst du natürlich die Politur komplett ausreizen. Das ist natürlich schön, wenn du dann irgendwie dann einfach das System von Vanini quasi kopierst. Mhm. Ja, und hoffentlich sind alle glücklich.
Ich denke schon.
Ja, die Komposit ist natürlich ich meine, ist schon geil, weil du kannst es ja relativ einfach korrigieren. Hm. Ich meine, angenommen, die gefällt mir nicht, dann schleifst du ein bisschen was weg, Sandstrahler rüber, Universaladhesiv, in der Hinsicht ist natürlich ein Traum, weil das ist egal, ob du dann irgendwie im Dentin bist oder im Schmelz oder hin und her. Ja. weil du musst es nicht groß beachten, selbst wenn du Krone mitmachst, das natürlich oder Kronränder abdeckst, ist natürlich
ein naja, das Gottspann ist da schon ja. gut.
Ja, also ich, das Schwierige ist, ich kann mich noch nicht so richtig von dem Gedanken trennen, mein Optibond, das jahrelang mich begleitet hat. Es hat manche erzählen mir Leute, die haben so Empfindlichkeiten mit Optibond und ich so. Was für Empfindlichkeiten.
Ja, aber das hörst du bei Scotchbond auch. Kann ich jetzt auch nicht bestätigen. Also habe ich jetzt. Kann mich nicht erinnern. Ja. Hm. Boah. Da waren wir aber jetzt schon ganz schön lang, ne?
Echt? Eine Stunde. Ist schon die Stunde um?
Ja.
Oh, jetzt müssen wir aufhören.
Da müssen wir uns jetzt mal zügeln. Du könntest wahrscheinlich noch eine Stunde drüber reden. Das ist ja auf jeden Fall auch schon mal. Dein Ding auf jeden Fall.
Morgen reden wir nur über Klasse 1 Füllung.
Ja, wenn ihr euch ein paar anschauen wollt, dann guckt da mal auf Saure Zähne vorbei.
Ja, toller Blog, ich weiß gar nicht.
Und, genau, aber sonst würde ich erst mal sagen, machen wir an der Stelle mal Stopp. Und,
wenn es bis hier durchgehalten ja, hat.
Dann, genau, dann gibt es Hashtag Saure Zähne. Ja. Okay, nee, also dann, ja. Schönen Abend noch oder schönen Mittag, morgen, wann auch immer ihr das hört. Und bis ganz bald.
Ja.
Ciao.
Ciao.